بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute geht es weiter inshallah ta'ala mit einem Dua, und zwar vom Propheten Ibrahim alayhi salatu wassalam. Und dieser Dua ist auch in Surat Ibrahim erwähnt. Und dieser Dua ist eingebettet in einigen Ayat, die wir uns alle betrachten werden, inshallah ta'ala. Ich lese kurz die Ayat vor. Das ist die Ayah 35 bis Ayah 41 in Surat Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala sagt:
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةِ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى فعلى الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
Kommen wir zur deutschen Übersetzung von Ayah 35 bis Ayah 41. Und als Ibrahim sagte: Mein Herr, mache diese Ortschaft sicher und lasse mich und meine Kinder es meiden, Götzen zu dienen. Wir gehen inshallah, also ich gehe jetzt eine Ayah nach der anderen, ja, ohne dass ich jetzt den ganzen, die ganzen Ayat aufliste, um die Lehren inshallah ta'ala daraus abzuleiten. Also er redet hier von Mekka. Und als Ibrahim sagte: Mein Herr, mache diese Ortschaft sicher. Das bedeutet also, mache diese Ortschaft, in der Ismail und seine Mutter, also die Ehefrau von Ibrahim a.s., Hajar, bleiben sollen, mache diese Städte sicher. Und was bedeutet oder warum soll diese Städte sicher sein? Und diese Ayat sind natürlich sehr wichtig auch für uns in der Ehe, in der Erziehung. Und zwar sagt er: Und lasse mich und meine Kinder es meiden, Götzen zu dienen. Also, die Sicherheit, die wichtigste Sicherheit ist, damit wir den Sinn unserer Existenz nachgehen können. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anzubeten. Allah azza wa jalla sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen zu nichts anderem erschaffen, als dass sie mir dienen. Allah sagt dann weiter, dass Ibrahim a.s. sagte, mein Herr, sie haben viele von den Menschen in die Irre geführt. Wer? Die Götzen. Er sagte ja in der Aya vorher, und lasse mich und meine Kinder es meiden, Götzen zu dienen. Also Götzen anzubeten. Diese Götzen waren Versuchung für viele Menschen. Ibrahim a.s. ist ein Vorbild in der Erziehung der Kinder. Die Geschichte mit Ismail a.s., als er ihn opfern sollte, auch dieser Dua hier. Wir nehmen aus Ibrahims Geschichte a.s. viele Lehren, was die Kindererziehung angeht. Das Hauptthema, seine Hauptsorge war der Tauhid, der Ein-Gott-Glaube. Obwohl er ein Prophet ist, obwohl sein Sohn, seine beiden Söhne, Ishaq und Ismail, Propheten sind. Und doch bittet er Allah Azza wa Jalla um Festigkeit und Standhaftigkeit. Denn kein Mensch darf sich sicher fühlen vor der Versuchung. Diese Götzen, die angebetet wurden, waren eine Versuchung für viele Menschen. Und deswegen sagt Ibrahim, ja Rabbi, bewahre mich und auch meine Kinder vor dem Schirk. Heutzutage leider viele Eltern achten nicht auf die Themen des Schirk und die Themen des Kufr. Die Jugend, die Kinder reden über Glücksbringer, reden über Karma, reden über verschiedene Sachen. In den Filmen geht's um Magie und Zauberei. In den Comics oder Spielen, die Götter kämpfen gegeneinander. Und die Eltern sind nicht da. Und die Eltern achten nicht auf solche Themen. Sternzeichen und so weiter. Es gibt viele verschiedene Bereiche, in denen du als Vater, die Mutter, darauf achten müssen, dass der Tauhid, der Glaube an den einen Gott, subhanahu wa ta'ala, bewahrt wird. Es gibt viele Götzen, es gibt viele Gründe, dass man fehlgeleitet ist, dass man einen falschen Glauben hat. Und deswegen muss der Vater dafür sorgen, dass seine Kinder den Glauben, den richtigen Glauben verinnerlichen. Und genauso natürlich die Mutter. Das heißt also, wenn wir die Themen, die Sorgen Ibrahims a.s. hier uns betrachten, ist das eine Anleitung für jeden Vater, für jede Mutter, damit wir die Prioritäten richtig setzen. Das allererste ist die Bewahrung des Tauhid, des Glaubens an Allah subhanahu wa ta'ala. Abgesehen natürlich auch vom Thema Atheismus. Auch in der Schule wird der Atheismus verbreitet. Die Evolutionstheorie, die Menschen sind nicht von Adam, sondern stammen vom Affen ab und so weiter und so fort. Das sind verschiedene Bereiche. Verschiedene Bereiche, und dafür musst du als Elternteil dich einsetzen, dass deine Kinder den richtigen Glauben lernen und dass du ihnen erklärst, dass diese Theorie, die Evolutionstheorie, falsch ist. Was sind die Fehler? Aber wenn du das nicht gelernt hast, wie kannst du es dann deinen Kindern beibringen? Wenn du denkst, aber ich glaube doch an Allah, also ich werde auf keinen Fall Atheist werden. Erst einmal, wie kannst du dir überhaupt sicher sein? Allah ist der Einzige, der die Herzen dreht und wendet. Möge Allah uns festigen. Zweitens gehen wir davon aus, Allahumma barik, du hast es drauf und du bist, Allahumma barik, gefestigt. Was mit deinen Kindern? Ich sage immer wieder, die Väter und Mütter müssen die Hausapotheke haben. Die Iman-Hausapotheke. Genauso, du hast Verbandkasten zu Hause, du hast gegen Kopfschmerzen zu Hause, du hast gegen Fieber, Medikamente zu Hause für alle Fälle. Jeder hat seine Hausapotheke. So, hast du auch das Medikament gegen Atheismus, Medikament gegen Aberglaube, Medikament gegen Schicksalsschläge? Du musst das dann verabreichen. Guck mal, mein Sohn, guck mal, meine Tochter, hier, bitteschön, nimm dieses Medikament ein, diese Ayah, diese Hadith, diese Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, diese Angelegenheit der Aqida. Also Ibrahim, alaihi salam, sagt, rette mich vor dem Götzendienst, mich und meine Kinder, obwohl er Vater der Propheten genannt wird. Denn seit Ibrahim sind alle Propheten seine Nachkömmlinge, also seine Enkelkinder. Alle Kinder, alle Propheten sind Enkelkinder von Ibrahim a.s., auch an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn er kommt von der Familie Ismails a.s., der Sohn Ibrahims a.s. Das bedeutet also, Jazakallahu khairan, Ibrahim a.s. ist Abul Anbiya. La bidun sukkar, Allah yiftah alayk wa yihalli ayyamak, kattar khairak. Ibrahim a.s. ist Abul Anbiya, also der Großvater der Propheten. Und doch sagt er, ja Rabbi, rette mich vor Schirk. Rette mich vor den Götzen, mich und meine Kinder. Er sagt nun, mein Herr, Sie haben viele von den Menschen in die Irre geführt. Wer mir nun folgt, der gehört zu mir. Und wer sich mir widersetzt, so bist du ja allvergebend und barmherzig. Ja, Rabbi, wer mir folgt im Tauhid, bitteschön, der gehört zu mir. Wer sich mir widersetzt und nicht dem wahren Glauben folgt, du bist derjenige, der ihn dann behandelt. Entweder du leitest ihn recht, so dass er dann doch zum Glauben kommt und du vergibst ihm seine Sünde, oder eben er kommt nicht zum Glauben und dann wird er in der Hölle sein, für immer und ewig, möge Allah uns davor bewahren. Allah sagt dann weiter, unser Herr, also das Ibrahim sagte, ich habe einige aus meiner Nachkommenschaft, eben Ismail, a.s., in einem Tal ohne Pflanzungen bei deinem geschützten Haus wohnen lassen. Ihr kennt ja die Geschichte, dass Ibrahim, a.s., mit Ismail a.s. und seiner Mutter Hajar nach Mekka gezogen sind. Dort hat er sie gelassen. Diese gläubige, edle Frau Hajar a.s. fragte ihren Ehemann Ibrahim a.s. Hat Allah dir das auferlegt? Also noch einmal, wir müssen uns vergegenwärtigen, wo waren sie? Mitten im Nirgendwo. Mekka ist kein Gebiet, wo man was anbauen kann. Es gab keinen Menschen weit und breit, es gab nichts, nur diese Gebirgslandschaft in Mekka. So, und dort wird jetzt eine Frau mit ihrem Säugling gelassen, alleine. Da fragt diese edle Frau was? Was ist die erste Frage, die sie stellt? Unser einer, wenn dich jetzt irgendjemand im Wald lässt, und Wald ist fruchtbarer Boden, kannst vielleicht ein paar genießbare Pilze finden. Aber sagen wir mal, der lässt dich jetzt im Wald. Was ist das allererste, was du fragst? Du sagst, Sekunde mal, wie kann ich denn hier überleben? Wo ist Wasser? Wo ist Wasser? Und was kann ich denn hier essen? Ich muss doch irgendwie überleben, wenn du ihm sagst, guck mal, du bleibst jetzt ein paar Wochen hier. Oder du bleibst bis auf Weiteres, du weißt gar nicht, wie lange. Dann ist das Normalste in der Welt, dass du sagst, okay, alles klar, ich vertraue dir ja und deiner Einschätzung und deiner Meinung und so weiter, aber das ist ja wohl erlaubt zu fragen, wo kriege ich jetzt Essen und Trinken? Und gibt es noch andere Menschen eigentlich oder soll ich jetzt alleine hier bleiben? Aber diese edle Frau stellt nicht diese Frage, sondern sie stellt erst die Frage, hat das Allah geboten? Weil je nachdem, wie die Antwort jetzt lautet, gibt es weitere Fragen oder das hat sich erledigt? Würde er, Ibrahim, a.s., würde er sagen, nee, das ist meine private Ansicht. Okay, dann wo gibt's Essen und wo gibt's Trinken und gibt's eigentlich noch Männer, wer dich besucht, wann kommst du und so weiter und so fort. Aber da die Frage, da die Antwort war, Allah hat es auferlegt, was hat sie dann gesagt? So wird Allah uns nicht im Stich lassen. Ja, was mit Essen? Brauche ich nicht zu fragen. Was ist mit Trinken? Brauche ich nicht zu fragen. Ja, was ist mit Menschen, Gesellschaft? Brauche ich nicht zu fragen. Warum? Weil das Gebot von wem kam? Von Allah, dem Allwissenden, dem Allkundigen, dem Allweisen, dem Allgnädigen, subhanahu wa ta'ala. Also, Ibrahim alayhi salam hat seine Frau und seinen Sohn Ismail alayhi salam dort gelassen. Er sagt nun, unser Herr, ich habe einige aus meiner Nachkommenschaft in einem Tal ohne Pflanzungen, also in Mekka, bei deinem geschützten Haus, Al-Ka'ba also, wohnen lassen. Warum? Warum sind sie dorthin? Unser Herr, damit sie das Gebet verrichten. Daraus lernen wir, was man eingeben muss im Internet, wenn du nach einer Wohnung suchst. Was gibst du denn so ein? Du suchst nach einer Wohnung. Da suchst du was, dann gibst du ein, wie viele Zimmer, was gibt's noch? Quadratmeter, Preis, welcher Ort, sonst noch was? Etage, von mir aus. Ja, Zustand, sehr schön. Nähe der Moschee. Das ist das allererste, was Ibrahim a.s. gesucht hat. Was sagt er? Unser Herr, damit sie das Gebet verrichten. Warum hat er diesen Ort ausgesucht? Für Ibad. Das heißt, wenn du eine Wohnung suchst, das allererste, wo ist die nächste Moschee? Wo ist die nächste Jama'a, die nächste Gemeinde, mit der ich leben werde? Weil du lebst nicht nur in deiner Wohnung und mit deiner Familie, sondern du lebst mit deinen Geschwistern. Ansonsten wirst du es nicht überleben, dein Herz. Deine Leiche überlebt es vielleicht, dein Körper. Es gibt genug Essen, der nächste Laden ist da. Und so weiter, du brauchst gar nicht in die Innenstadt, du hast alles in der Nähe, Schule ist da, Krankenhaus ist da, super. Dein Körper überlebt es, aber dein Herz überlebt es nicht. Warum? Die nächste Moschee ist 1,5 Stunden weg. Wie stellst du dir das vor? Also wie oft willst du in die Moschee gehen? Wenn es hochkommt, einmal die Woche? Stell dir mal vor, es gibt einen Laden, der ist 1,5 Stunden weit entfernt. Ein Supermarkt. 1,5 Stunden entfernt. Und du kannst nur, wenn es hochkommt, einmal die Woche hin. Ist das ein guter Ort zu wohnen? Würdet ihr da wohnen? Oder eher nicht? Eher nicht, oder? Das heißt also, genauso wie du darauf achtest, dass die Versorgung deines Körpers gewährleistet ist, musst du darauf achten und sogar davor, dass die Versorgung deines Herzens gewährleistet ist. Du willst studieren gehen. Du willst irgendwo eine Ausbildung machen. Sehr schön. Wie suche ich meinen Studienplatz? Beste Uni gibt es ein Studentenwohnheim? Wie ist die Miete dort? Wie viel Geld brauche ich? Alles super. Aber vorher, welche Moschee ist dort? Wie kann ich, wenn nicht täglich, zumindest mehrmals die Woche, meine Brüder sehen? Iman auftanken. Das darf ich nicht vernachlässigen. Ich mache einen Ausflug. Wo gehe ich hin? Ich mache Urlaub. Wo reise ich hin? Immer, wo ist die Moschee? Das ist die Tankstelle für dein Herz, für dein Iman. Also sagt Ibrahim, alayhis salam, ja Rabbi, ich bin hier. Warum sind wir hier? Damit wir beten. Und aus dieser Geschichte entnehmen wir was. Wenn du den Wohnort, dein Studienort, dein Urlaubsort suchst, um Allah anzubeten, wird Allah dich versorgen, selbst wenn es keine Versorgung gibt. Wenn deine Absicht Allah ist, du gehst dahin, um Allah näher zu kommen, wie ich gehe in den Urlaub, um Allah näher zu kommen. Ja, du willst dich erholen und du willst deine Familie vor Haram bewahren, deswegen gibst du ihnen Alternativen im Halal. Und deswegen ist das auch Da'wah, dass du Urlaub machst. Weil deine Kinder, deine Familie, du selbst, so siehst die anderen, die im Haram leben, die leben in Saus und Braus, haben Spaß und so weiter. Und bei uns Haram, 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 Haram. Nicht jeder hält es aus ohne Alternativen. Halal-Alternativen. Also sorge dafür, dass es Halal-Alternativen gibt. So, sehr schön, jetzt suche ich eine Halal-Alternative. Und es muss bei Booking, bei Allahu A'lam, muss ich darauf achten, wo ist die nächste Moschee. Ich bin irgendwo und dann 3 Wochen gibt es keine Moschee. Das überlebt dein Herz nicht. Dann wird dein Herz schwach. Also, Mekka, kein Wasser, kein Essen. Aber seid ihr dorthin für Allah, ja, dann kommt Wasser aus der Erde. Eigentlich kann man da nicht überleben. Stand damals, weit und breit, keine Pflanze, gar nichts. Ihr seid wegen Allah dort, ihr werdet überleben können. Dieser Studienort, dieser Ausbildungsort, dieser Wohnort, das ist jetzt nicht so, also das ist jetzt nicht 5 Sterne. Aber kannst du dort deine Religion leben? Ja. Dann wird Allah dir das Gefühl geben, als ob du im 5-Sterne-Gebiet lebst. Ja, soll ich jetzt irgendwie eine Baracke holen? Nein. Such dir das Schönste, aber nicht auf Kosten der Religion. Das heißt, wenn es darum geht, 4 Sterne plus Moschee oder 5 Sterne ohne Moschee, ja, dann nimm 4 Sterne plus Moschee. Du sollst nicht nur 1 Stern holen. Inshallah ta'ala wird es immer was Gescheites geben. Was sagt Ibrahim alayhi salam? So lasse die Herzen einiger Menschen sich ihnen zuneigen und versorge sie mit Früchten, auf dass sie dankbar sein mögen. Seht ihr die Reihenfolge? Beten, Menschen sollen herkommen, Nahrung. Das ist die Prioritätenliste eines Muslims. Warum lebst du? Ich muss Allah anbeten. Packst du es alleine? Nein, ich brauche Geschwister. Und dann, er muss ab und zu mal essen, damit ich nicht umfalle. Das heißt, die Nahrung ist Mittel, um Allah anzubeten. Das ist dein Ziel. Warum lebst du? Damit du arbeitest, um ins Paradies zu kommen. Wie arbeitest du? Gebet, Fasten, Koran und so weiter und so fort. Alleine kannst du den Kampf gegen den Shaitan nicht gewinnen. Also brauchst du wen? Unterstützer. Deswegen sagt Ibrahim a.s., lass einige Herzen hierher kommen. Du bist, ja Rabbal Alamin, derjenige, der das lenkt. Welche weltlichen Gründe gibt es, um nach Mekka zu ziehen? Kein einziger. Keine Landwirtschaft, du willst Vieh züchten, was sollen die denn als Nahrung haben? Da gibt's nichts. In Mekka gibt's nichts. Das heißt, weltlich gesehen kommt kein Mensch auf die Idee, natürlich heute, Allahumma lak alhamd, und auch früher Tijara, Handel, aber das war ja zur Zeit von Ibrahim noch nicht der Fall, alayhi salam. Wir reden hier von der Zeit von Ibrahim a.s. Weltlich gab's nichts. Aber wenn du deine Entscheidung fällst für Allah, dann wird Allah die Welt drehen, damit du ein gutes Leben hast. Hat Ibrahim a.s. gewusst, dass da Erdöl ist? Dass Millionen, Abermillionen Menschen jedes Mal dahin gehen? Das wusste er nicht. Aber das ist der Segen, weil Ibrahim a.s. auf Allah vertraut hat und Hajar a.s. hat auf Allah vertraut. Deswegen hat Allah dann die Versorgung gegeben. Also das heißt, der Muslim vernachlässigt nicht die Versorgung. Ibrahim a.s. hat nicht gesagt, ja Rabbi, ich will beten und es sollen einige Geschwister da sein, die mich beim Beten unterstützen. Assalamu alaikum, das war's. Essen brauche ich nicht. Nein, nein, nein. Er sagte, und versorge sie mit Früchten, auf dass sie dankbar sein mögen. Was heißt Dankbarkeit? Das bedeutet, die Gaben benutzen für das Wohlgefallen Allahs. Sie essen die Früchte, warum? Um Allah anzubeten. Dass du die Gaben nutzt, um Allah näher zu kommen. Warum hast du ein Auto? Damit ich in die Moschee fahren kann. Ja, darf ich das Auto sonst nicht benutzen? Natürlich, wenn du einkaufen gehst, hast du Allah gedankt. Wenn du spazieren gehst, du machst einen Ausflug mit deiner Familie, dann hast du Allah gedankt für diese Gabe. Was für eine Gabe, dass Allah dir ein Auto gegeben hat. Wenn du aber damit sündigst, dann warst du undankbar. Also alle Gaben, die du von Allah bekommen hast, nutze sie, um Allah näher zu kommen. Ob es durch weltliche Sachen sind oder durch religiöse Sachen. Unser Herr, du weißt ja, was sie verbergen und was wir offenlegen. Was wir verbergen und was wir offenlegen. Vor Allah ist nichts verborgen, weder auf der Erde noch im Himmel. Das ist jetzt die Imanspritze. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Sekunde mal. Kein Wasser, keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen. Wie soll man da denn überleben, bitteschön? Da kommt die Spritze, unser Herr. Du weißt ja, was wir verbergen. Du weißt, was in unserem Inneren ist. Weißt du, was in meinem Inneren ist? Nein. Aber Allah weiß es. Genauso weiß Allah, was im Inneren dieser Welt ist. Was Mekka, dieses Land, wo nichts ist, was darin steckt an Potenzial. Deswegen brauche ich mir meinen Kopf nicht zu zerbrechen. Ja, heißt es, ich mache jetzt mein Geschäft auf in der Wüste? Nein, nein, nein. Er ist ja hingegangen, weil Allah ihm das befohlen hat. Das heißt also, du sollst schon die Ursachen berücksichtigen. Du willst einen Laden aufmachen? Dann musst du schon gucken, macht das Sinn? Gibt es zu viele Konkurrenz? Gibt es genug Kunden? Was ist die Nachfrage? Und so weiter. Du sollst schon deinen Verstand benutzen. Aber hast du alles getan, was du tun kannst? Ja, überlass den Rest Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Herr, du weißt ja, was wir verbergen und was wir offenlegen. Vor Allah ist nichts verborgen. Allah kennt alles. Wenn er dir gesagt hat, du darfst nicht im Haram arbeiten, da kannst du nicht sagen, aber wie soll ich überleben? Wie sollst du überleben? Derjenige, der dir das verboten hat, weiß er, wie du Versorgung bekommst oder weiß er das nicht? Natürlich weiß er es. Er ist der Allversorger, Subhanahu, Ar-Razzaq, Jalla Jalaluhu. Also wenn du die Gebote Allahs einhältst, genauso wie Ibrahim, er hat ein Gebot bekommen, geh nach Mekka und lass deine Frau und deinen Sohn dort. Er hat dieses Gebot eingehalten. So, jetzt kannst du gehen. Allah übernimmt. Obwohl eigentlich weltlich gibt es nichts da, hast du ein Gebot Allahs jetzt umgesetzt? Ja, das war's. Mach dir keinen Kopf jetzt. Du hast getan, was du tun konntest. Du hast sie nach Mekka gebracht, weil Allah es so will. Das war das Gebot. Jetzt übertragen auf unsere Zeit. Die muslimische Frau, die soll Hijab tragen. Die trägt Hijab. Der muslimische Mann darf keinen Zins nehmen, auch die Frau nicht. Die Muslime dürfen keinen Alkohol verkaufen oder kaufen und so weiter. So, hast du das gemacht? Ja. Aber mich nimmt jetzt keiner als zum Arbeiten, keine Angst. Allah Azza wa Jal öffnet dir Tore. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Und wer auf Allah vertraut, dem wird er Auswege machen. Und er wird ihm Versorgung bescheren aus Wegen, die er sich nie hätte vorstellen können. Hätte Hajar gewusst, dass da ein paar Mal mit den Füßen so machen, zack, kommt Wasser raus. Wie denn das? Wie ein Baby trampelt da auf der Erde, zack, kommt Wasser. Wie so, geologisch, physikalisch, geografisch, wie willst du das jetzt erklären? Das ist Allahs Macht. Tue, was dir befohlen wurde und überlasse den Rest dem Schöpfer Jalla Jalaluhu, der aus dem Nichts erschaffen kann, Jalla Jalaluhu. Nur durch zwei Buchstaben, Kun, es sei, auf deutschens drei Buchstaben, dann wird es eintreten. Dann sagt er, alles Lob gehört Allah. Er dankt Allah subhanahu wa ta'ala. Dankst du Allah azza wa jal für das, was er dir gegeben hat? Er ist in Mekka, im Nirgendwo, im Nichts und er sagt Alhamdulillah. Er dankt Allah. Insbesondere, alles Lob gehört Allah, der mir trotz meines hohen Alters Ismail und Ishaq geschenkt hat. Also Ibrahim alayhi salam kennt die Wunder, die Allah azza wa jal erfüllt. Eigentlich könnte er nie im Leben Kinder bekommen, in diesem Alter. Aber Allah hat ihm Kinder gegeben. Alles Lob gehört Allah, der mir trotz meines hohen Alters Ismail und Ishaq geschenkt hat. Gewiss, mein Herr ist wahrlich der Erhörer des Gebets. Die Wünsche werden erfüllt von Allah Azza wa Jal. Dann sagt er, mein Herr, mache, dass ich das Gebet verrichte. Ich und auch aus meiner Nachkommenschaft. Also, Rabbi, ja'alni muqima as-salah wa min dhurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Eines der wichtigsten Bittgebete überhaupt. Ja, Rabbi, lass mich das Gebet verrichten, mich und meine Kinder. Immer, jeden Tag. Ja, Rabbi, mach mir das Gebet schmackhaft und meinen Kindern. Ja, Rabbi, leite uns recht, dass wir beten und meine Kinder. Ja, Rabbi, helf uns zu beten und meine Kinder. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Du musst Allah anflehen, dass du beten darfst. Nicht jeder kriegt eine Audienz beim König, subhanahu wa ta'ala. Heute freuen wir uns, wenn wir endlich mal einen Termin beim Arzt bekommen, oder nicht? Du gehst zum Arzt, vielen Dank, herzlichen Dank, oh, das ist wirklich sehr nett. Besonders, wenn er dir einen Termin gibt, kurzfristig. Alle anderen haben keinen Termin bekommen und du bekommst, ja, wissen Sie was, kommen Sie morgen. Oh, vielen Dank, oh, das ist wirklich sehr nett, sehr nett, danke. Oh, ist er gut? Ist gut. Hast einen Termin bekommen jetzt. Ein Termin bei Allah, da dankst du ihm nicht. Du stehst vor Allah, du sagst, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was wäre, wenn du den Termin nicht beim Arzt bekommen würdest? Schmerzen bleiben? Krankheit kann sich verschlechtern, verschlimmern, oder nicht? Deswegen willst du einen Termin beim Arzt. Der Termin beim Arzt kann sogar lebensrettend sein. Möge Allah bewahren, wenn es eine schlimme Krankheit ist. Du kriegst einen Termin im Krankenhaus, einen Termin für die Operation. Weil du weißt, wie wichtig dieser Termin ist, dankst du diesem Arzt. Wenn du also Allah nicht gebührend dankst, weißt du gar nicht, wie wichtig der Termin bei Allah ist. Wenn du das wissen würdest, nämlich die Errettung vor dem ewigen Höllenfeuer. Wenn Allah dich nicht recht geleitet hätte, wenn Allah dich nicht zum Muslim gemacht hätte, was würde das bedeuten? Möge Allah uns als Muslime sterben lassen. Für immer und ewig in Jahannam. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns das Gebet schmackhaft machen. Mein Herr, mach, dass ich das Gebet verrichte. Also du bist derjenige, der mich beten lässt. Und auch aus meiner Nachkommenschaft. Also was aus meiner, also einige aus meiner Nachkommenschaft, er weiß ganz genau, die Rechtleitung obliegt Allah. Er kann nicht sagen, ja Rabbi, alle Menschen nach mir sollen Gläubige sein. Das geht nicht. Das kannst du nicht beeinflussen. Stirbt der Shaitan jetzt, gibt es ihn nicht mehr, gibt es keine Einflüsterungen mehr, das kannst du ja nicht. Aber du kannst sagen, ja Rabbi, mache aus meiner Nachkommenschaft, wer gläubig ist. Mein Herr, mach, dass ich das Gebet verrichte und auch einige aus meiner Nachkommenschaft, unser Herr, und nimm mein Gebet an. Unser Herr, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen an dem Tag, da die Abrechnung stattfinden wird. Also das ist der Abschluss dieser Bittgebete. Unser Herr, vergib mir und meinen Eltern. Erinnere dich immer an deine Eltern. Immer Dua machen. Natürlich, diese Ayah, vergib meinen Eltern. Wir wissen, der Vater von Ibrahim a.s. war kein Gläubiger. Und zu Beginn hat Allah ihm das noch nicht verboten, aber danach hat er es, als er wusste, dass sein Vater nicht glauben will, hat er es dann sein lassen. Ja, damit wir die Ayat in Einklang bringen. Ja, wie er macht Bittgebet, obwohl sein Vater kein Gläubiger war. Zu Lebzeiten kannst du ja sagen, ja Rabbi, leite sie recht und so weiter. Wenn aber jemand stirbt als Nicht-Muslim, kannst du kein Dua um Vergebung für ihn aufsagen. Also, bitte Allah um Vergebung für dich, für deine Eltern und für die Gläubigen, nicht nur für dich. Warum? In 100 Jahren lebt keiner mehr von uns, Allahu a'lam, höchstwahrscheinlich. Also die Menschen heute leben nicht mehr als 100, 110, 100 von mir aus. Gibt es jemanden, der 150 ist? Wohl kaum, oder nicht? Allahu a'lam. In 100 Jahren sind wir alle unter der Erde, möge Allah unsere Gräber Gärten des Paradieses sein lassen. Wer macht dann Dua für uns? Meine Söhne, die sind dann vielleicht auch schon lange tot. Machst du Dua für deinen Urgroßvater? Für deinen Vater? Okay. Großvater? Vielleicht. Urgroßvater? Sagst du, ja Rabbi, arham abi, arham jaddi, arham jaddi, ula jadd abi. Sagst du das? Maximal Eltern? Wenn es hochkommt und du vielleicht deinen Großvater erlebt hast oder so, dann sagst du auch für... Das war's dann. Wie können wir dafür sorgen, dass wir trotzdem Bittgebete erhalten der Gläubigen, indem wir selbst sagen, ja Rabbi, vergib allen Gläubigen. Allen gläubigen Männern und Frauen, die verstorben sind. Wenn du das tust, wird Allah Jalla wa Ala dafür sorgen, dass andere nach deinem Tod, 1000 Jahre nachdem du gestorben bist, immer noch Leute da sind, ja Rabbi, vergib den Gläubigen, Verstorbenen. Und dazu gehörst du. Das heißt, diese Sache ist sehr wichtig. Natürlich, das Beste, also was heißt das Beste? Also, dass du dafür sorgst, dass deine Kinder oder eben andere, die mit dir gelebt haben, dass sie dann Dua für dich machen, bitteschön, nach deinem Tode. Aber auch die werden sterben. Und dann? Und wir brauchen weiterhin Dua. Wir brauchen weiterhin Dua. Möge Allah uns die Sünden vergeben. Möge Allah erlauben, dass Menschen nach uns um Vergebung bitten für uns. Und deswegen sagte er, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen am Tag, da die Abrechnung stattfinden wird. Diese Ayat, Barakallahu fikum, natürlich der ganze Koran ist sehr wichtig und zu empfehlen, aber ich meine jetzt wegen den Bittgebeten und wegen diesen pädagogischen Aspekten sollte jeder noch einmal sich anschauen, vielleicht noch einmal ein Tafsir dazu lesen, Tafsir zum Beispiel von Sa'di gibt es ja auf Deutsch, Tafsir von Ibn Kathir, weiß ich nicht, ob es auf Deutsch gibt jetzt oder nicht, Surat Ibrahim meine ich, andere Suren schon. Auf jeden Fall, beschäftigt euch mit diesen Bittgebeten. Sagt diese Bittgebete auf, ja, damit Allah Azza wa Jal euch und eure Kinder bewahrt, besonders im Glauben und im Tawhid. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Tawhid und die Ibadah schmackhaft machen. Möge Allah uns vor dem Schirk und dem Götzendienst bewahren. Möge Allah unsere Kinder für uns Grund zur Freude sein lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie vor allen Versuchungen bewahren. Ja Rabbi, vergib uns und unseren Eltern und allen Gläubigen. Ja Hayyu ya Qayyum. Ja Rabbi, mache unsere Gräber zu Gärten des Paradieses. und bewahre uns davor, dass unsere Gräber Gruben des Höllenfeuers sein werden, und nehme uns auf in die höchsten Stufen des Paradieses mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.